fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung.
Seit Februar 2022 befinden Russland und die Ukraine sich im Krieg. Nachdem die ersten großen Offensiven der Russen nicht erfolgreich waren und das Ziel, die Regierung in Kiew auszutauschen, nicht erreicht wurde, verlagerte sich der Krieg wieder mehr in den Osten des Landes, wo er schon seit 2014 bestand. In den letzten Monaten hat es kaum Gebietsgewinne für eine der beiden Seiten gegeben. Die ukrainische Gegenoffensive, ich glaube, das kann man ganz neutral sagen, ist gescheitert. Außerhalb der direkten Kriegsparteien Ukraine und Russland gehörte vor allem Europa zu den großen Verlierern des Krieges. Doch es gibt einige Gründe, darüber nachzudenken, ob dieser Kriegszustand ewig Bestand haben wird. Von dieser Frage hängen dann auch viele Bewertungen an den Kapitalmärkten ab und es dient natürlich auch zur Einschätzung, wie könnte der Kapitalmarkt sich weiterentwickeln, gegeben der Entwicklung in der Ukraine, gegeben das Verhältnis zwischen Russland, der Ukraine, zwischen Russland und dem Westen Europa. Beginnen wir einmal damit, nochmal festzustellen, warum Europa als großer Verlierer des Krieges neben den jeweiligen Kriegsparteien zu bezeichnen ist. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine führte dazu, dass Europa am Kapitalmarkt abgewertet wurde. Der Euro verlor im ersten Halbjahr 2022 nicht nur wegen der Inaktivität der EZB bezüglich der Inflation. Wir erinnern uns, die US-Fed hatte die Zinsen schon erhöht und die EZB machte einfach nichts. Aber nicht nur deshalb verlor der Euro im ersten Halbjahr 2022 mehr als 8% an Wert gegenüber dem US-Dollar. Auch die Handelsbilanz der Eurozone wurde in Mitleidenschaft gezogen. Hatte die Eurozone in den letzten 20 Jahren zumeist einen Handelsbilanzüberschuss, so war im 2022 ein Handelsbilanzdefizit und zwar ein drastisches zu verzeichnen, trotz oder gerade wegen dem schwächeren Euro. Bis jetzt hat sich die Handelsbilanz nicht vollständig von dem Krieg erholt und ist weiter anfällig für Energiepreisentwicklungen. Dazu wurde der direkte Handel mit Russland stark eingeschränkt. Blickt man auf die Währungsentwicklung, dann stellt man fest, dass die EZB mit einer massiven Kraftanstrengung und Reduzierung der Bilanz den Euro retten konnte. Die absolute Höhe der EZ-Bilanzreduzierung ist wesentlich, aber noch viel wichtiger, die Höhe der EZB-Bilanz im Vergleich zur Wertschöpfung sank von knapp 70% auf knapp über 50%. Das ist, ich würde jetzt nicht sagen einmalig, aber wahrscheinlich gehört dieses Vorgehen zu einem der stärksten Reduzierungen der Zentralbankbilanz in wirklich kurzer Zeit, was man in den letzten vielen Jahrzehnten gesehen hat. Im Vergleich, die US-Fed reduzierte ihre Bilanz nur von 37% der jährlichen Wertschöpfung auf 29%. Das heißt, im Verhältnis zur Wertschöpfung hat die EZB ihre Bilanz deutlich stärker abgebaut. Trotz alledem ist der Euro immer noch schwächer als vor dem Krieg. Wenn wir den aktuellen Stand des Euros zum US-Dollar, und der Euro hat in den letzten 5-7 Tagen deutlich zugelegt, wenn wir das heute vergleichen zum Jahresanfang 2022, dann stellen wir fest, dass der Euro immer noch bei minus 4% zum US-Dollar steht. Wie wirkt sich ein Krieg auf Nachbarländer aus? Der Grund dafür, warum Europa insgesamt abgewertet wurde, liegt sicherlich auch darin, wie Kriege allgemein auf Nachbarländer wirken. Erstens führen Kriege in der Nachbarschaft zu Unterbrechungen im Handel zwischen Kriegsparteien und ihren Nachbarn. Grenzen können geschlossen werden, Handelsrouten unterbrochen und Handelsbeziehungen beeinträchtigt werden. Das kann dazu führen, dass Waren und Dienstleistungen nicht mehr frei fließen können, was die Wirtschaft beider Länder belastet. Auch führen Kriege regelmäßig zu Flüchtlingskrisen. Erinnern wir uns alleine in der Ukraine daran, wie viele Menschen das Land verlassen haben. Wenn Menschen vor Gewalt und Konflikten in Nachbarländer fliehen, führt das auch dazu, dass die Ressourcen des aufnehmenden Landes strapaziert werden und zusätzliche Kosten für die Bereitstellung von Unterkünften, Nahrung, Gesundheitsversorgung verursacht wird. Auch führt der Krieg zu einer gewissen Investitionsunsicherheit. Krieg schafft Unsicherheit und Risiko für Investitionen. Unternehmen zögern oft in Regionen zu investieren, die von Konflikten betroffen sind oder in deren Nähe, was die wirtschaftliche Entwicklung in den Nachbarländern dementsprechend hemmt, gegebenenfalls sogar über einen längeren Zeitraum, wenn wir an Investitionszyklen denken. Auch könnte ein Krieg in nahegelegenen Ländern die Infrastruktur oder die Ressourcen dieser Länder angreifen bzw. beschädigen. Das kann zu einem Verlust von Handelsrouten, Energieversorgung oder sogar zu direkten physischen Schäden an Infrastrukturen wie Straßen, Brücken oder anderen wichtigen Einrichtungen führen. Auch führen Kriege zu höheren Sicherheitskosten in den Nachbarländern. Nachbarländer müssen möglicherweise ihre Verteidigung und Sicherheit verstärken, um sich vor den Auswirkungen des Krieges zu schützen. Das bedeutet zusätzliche Ausgaben für Militär und Sicherheit, die Ressourcen von anderen wichtigen Bereichen abziehen können. Machen wir uns nichts vor. Wenn man Geld für Militär oder Sicherheit ausgibt, steigt dadurch nicht der Wohlstand eines Landes. Insgesamt kann ein Krieg also eine Vielzahl von negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf Nachbarländer haben, die von Handelsstörungen über finanzielle Belastungen bis hin zu physischen Schäden und Sicherheitskosten reichen. Bezüglich des aktuellen Krieges zwischen Russland und der Ukraine können wir wohl festhalten, dass mindestens die Punkte Handelsstörungen, Flüchtlingskrise, Investitionsunsicherheit und Sicherheitskosten erfüllt sind und dadurch auf Wirtschaftswachstum und Inflation wirken und gewirkt haben. Nun, jetzt muss ich natürlich erklären, warum ich der Ansicht bin, dass der Krieg enden könnte. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, ob der Krieg zwischen Russland und der Ukraine enden könnte, müssen wir analysieren, warum Kriege enden. Ein Grund, warum Kriege enden, könnte eine Erschöpfung und eine Verlustberechnung sein. Kriege können so kostspielig und verlustreich werden, dass die beteiligten Parteien ihre Ressourcen erschöpfen und den Nutzen eines weiteren Konfliktes in Frage stellen. Sie können zu dem Schluss kommen, dass die Fortführung des Krieges mehr Verluste als Gewinne mit sich bringt. Auch ein Grund für das Ende eines Krieges könnte die Diplomatie und Verhandlungen sein. Oftmals führen diplomatische Bemühungen, Meditation und Verhandlungen dazu, dass Kriegsparteien zu einer friedlichen Lösung gelangen. Friedensverhandlungen, Vermittlung durch Dritte oder internationale Druckmittel können den Weg zu einem Waffenstillstand oder einem langfristigen Frieden, einer langfristigen Vereinbarung ebnen. Ein anderer Grund könnten interne und externe Druckfaktoren sein. Die öffentliche Meinung, innere Unruhen oder der Druck von internationalen Akteuren wie anderen Staaten, internationalen Organisationen oder zivilgesellschaftlichen Gruppen können dazu beitragen, dass Kriegsparteien den Druck verspüren, den Konflikt zu beenden. Andere Gründe könnten sein, dass beispielsweise die Ziele erreicht wurden. Manchmal erreichen Kriegsparteien ihre primären Ziele und erkennen, dass weitere Fortschritte unwahrscheinlich oder zu kostspielig sind. Wenn eine Seite glaubt, ihre Ziele weitestgehend erreicht zu haben, besteht möglicherweise ein größeres Interesse daran, den Konflikt zu beenden. Aber auch externe Interventionen könnten ein Grund sein. Manchmal können externe Kräfte, sei es durch Sanktionen, militärische Interventionen oder Unterstützung bei Friedensverhandlungen dazu beitragen, den Druck auf die Kriegsparteien zu erhöhen und den Krieg zu beenden. Der sechste Grund, und der ist, glaube ich, ganz wichtig: Kriege erfordern Ressourcen wie Geld, Material und menschliche Arbeitskraft. Wenn diese Ressourcen knapp werden oder wenn die Bevölkerung nicht länger bereit ist, die Belastungen des Krieges zu tragen, kann dies dazu führen, dass der Konflikt endet. Letztendlich sind die Gründe, warum Kriege enden, komplex und variieren, je nach den spezifischen Umständen des Konfliktes und den beteiligten Parteien. Warum könnte also der Krieg 2024 enden? Blicken wir also auf die aktuelle Situation und fragen uns, ob die Gründe für ein Kriegsende erfüllt sein könnten. Blicken wir erstens auf den Punkt Erschöpfung und Verlustberechnung. Die menschlichen Verluste zwischen Russland und der Ukraine sind immens. Auf beiden Seiten sind wahrscheinlich mehrere hunderttausende Menschen gestorben. Dazu kommt, dass sowohl die Ukraine als auch Russland einen Verlust an Arbeitskräften zu verzeichnen hat durch den Wegzug oder die Flucht von Hunderttausenden oder Millionen Menschen. Letzteres trifft vor allem auf die Ukraine zu. Der Ukraine drohen daher über den Zeitverlauf die notwendigen Soldaten auszugehen. In Russland hingegen stehen 2024 Wahlen an, theoretisch auch in der Ukraine. Aber in Russland, blicken wir zunächst auf Russland, können das dazu führen, dass der Druck auf Putin, den Krieg einem Ende zuzuführen, steigt. Ein anderer Grund oder der zweite Grund, den wir betrachtet haben, war Diplomatie und Verhandlungen. Zurzeit finden weder diplomatische Bemühungen noch Verhandlungen statt, zumindest keine über jene, die Öffentlichkeit wüsste. Diese könnten zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden, wobei die Russen aufgrund der ukrainischen Probleme wohl auf Zeit spielen könnten. Interne und externe Druckfaktoren. Aktuell sehe ich weder interne noch externe Druckfaktoren, die den Krieg beenden könnten. Bei der Erreichung von Zielen sieht es schon ein bisschen anders aus. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Russen noch einige Regionen erobern und dann erklären, ihre Kriegsziele erreicht zu haben. Insbesondere in Verbindung mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Auch vorstellbar ist, dass mit diesem Moment der Konflikt eingefroren wird und Verhandlungen beginnen. Diese könnten in Verbindung mit einem anderen Punkt stehen, auf den wir nachfolgend schauen. Externe Interventionen halte ich militärisch in dem Konflikt für höchst unwahrscheinlich. Sanktionen hingegen bestehen ja seit einer langen Zeit und diese wirken über die Zeit auf die russische Wirtschaft. Diese zu reduzieren, ganz abgeschafft werden sie wahrscheinlich über ein Jahrzehnt nicht mehr, könnte ein Grund für die Russen sein, den Krieg nicht ewig weiterzuführen. Der sechste Punkt, und der ist der entscheidende aus meiner Sicht: die Erschöpfung der Ressourcen. Der wesentlichste Punkt dürfte in der Erschöpfung der Ressourcen bestehen. Wir hatten zuvor auf die menschlichen Verluste geschaut. Dazu kommt allerdings, dass der Krieg enorm viel Geld kostet. Russland hat komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt und die Ukraine wird de facto aus dem Westen, aus den USA, Kanada, UK und der EU finanziert. In den letzten Monaten wurde aber erkennbar, dass der Westen immer weniger gewollt ist, den Krieg ewig fortzusetzen. Sollte die Finanzierung für die Ukraine wegbrechen, dann hätte die Ukraine ein sehr großes Problem. Viel wahrscheinlicher ist daher, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem der Westen die Ukraine drängt, mit Russland Verhandlungen aufzunehmen. Auch weil die wirtschaftliche Situation in den westlichen Ländern zuletzt schwieriger geworden ist. Haushaltsprobleme werden unter anderem aus den USA und Deutschland gemeldet. Neben diesen Gründen steigen die Meldungen, dass westliche Staaten Sanktionen umgehen oder Ausnahmen fordern. Zuletzt wollte Japan wieder auf russische Rohstoffe zugreifen. Auch deshalb, da höhere Rohstoffpreise die Inflation in Japan und auch die Wettbewerbsfähigkeit gegen China angreifen. Was würde ein Ende des Krieges in der Ukraine also für unsere Geldanlage bedeuten? Gehen wir einmal hypothetisch von einem Ende des Krieges in der Ukraine aus. Ich spreche bewusst nicht von einem Frieden. Ich halte das für 2024 für ein realistisches Szenario. Gegebenenfalls nachdem sich der Krieg zuvor noch einmal intensiviert hat. Was würde dies für die wirtschaftliche Entwicklung und die Kapitalmärkte bedeuten? Wenn du dich für das Thema interessierst und die Analyse dazu komplett lesen möchtest, lade ich dich ein, auf fundamentalanalysiert.substack.com zu gehen. Dort kannst du den aktuellen fundamentalen Kompass lesen und die Analyse zu diesem Thema, der Frage, welche Anlageklassen davon profitieren dürften, wie das mit den Währungen aussieht und wie wir das in die eigene Geldanlage mit einfließen lassen könnten. Wie gesagt, wenn dich das Thema interessiert, fundamentalanalysiert.substack.com. Du findest den Link dazu auch wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, dem Podcast zu deiner persönlich optimalen Geldanlage. In der nächsten Woche wollen wir einmal über das Thema Anleihen versus Tagesgeld sprechen. Zuletzt bin ich sehr häufig gefragt worden, wo denn der Vorteil daran liegt, in Anleihen zu investieren oder ob man nicht besser Tagesgeldkonten nutzen sollte. Also, darüber wollen wir in der kommenden Woche sprechen. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.